Und da ist heute das Thema Krisen, Kriege, Klimawandel, was Hoffnung bewirken kann. Am Mikrofon Gregor Papsch. Hoffnung ist ein vielversprechendes Wort. Hoffnung verheißt eine bessere Zukunft. Aber was, wenn die schlechten Nachrichten überhand nehmen, von Krisen, neuen Kriegen, dem Klimawandel? Dann fällt es oft schwer zu hoffen, dass sich die Dinge noch irgendwie zum Positiven verändern. Dann tritt an die Stelle von Zuversicht bei vielen die Unsicherheit oder sogar die Überzeugung, wer jetzt noch hofft, läuft vor der Realität davon. Hoffnung argumentiert zum Beispiel, die Klimabewegung Letzte Generation zeigt keine rettenden Wege auf. Sie vertröstet nur. Aber was heißt das? Hat die Hoffnung dann nicht ausgedient? Brauchen wir sie noch? Oder wird sie gerade jetzt zur Herausforderung für eine überforderte Gesellschaft? Was kann Hoffnung bewirken? Darüber wollen wir nachdenken in diesem Forum hier bei SWR Kultur. Und dazu begrüße ich Professor Dr. Jonas Gretlein, Altphilologe an der Universität Heidelberg. Er hat gewissermaßen das Buch zum Thema geschrieben, Hoffnung, eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel. Professor Harald Welzer ist bei uns, Sozialpsychologe und Direktor der Stiftung Futur 2. Er ist Autor zahlreicher Bücher, vor allem zu den Themen Klimawandel und Zukunft der Demokratie. Und zugeschaltet ist auch Dr. Claudia Blöser, Professorin am Lehrstuhl für praktische Philosophie an der Universität Köln. Und bei der Praktikerin, Frau Blöser, möchte ich auch gleich beginnen. Das Jahr 2024 wird als Krisenjahr in Erinnerung bleiben. Der Krieg zurück in Europa, die Krise der Wirtschaft, die Angst vor dem Jobverlust. Haben Sie Hoffnung, dass es besser kommt?
Ja, also die Tatsache, dass es so viele Krisen gibt, die stellt die Hoffnung natürlich auf eine schwere Probe. Aber es ist ja tatsächlich so, dass gerade in Krisenzeiten es Hoffnung zwar nicht nur schwer hat, sondern auch besondere Konjunktur hat und besonders wichtig ist. Und ich denke, ja, wir können und sollten die Hoffnung auch nicht aufgeben, dass es Lösungen gibt und dass es auch besser werden kann.
Herr Welzer, wie stehen Sie in diesen Krisenzeiten zur Hoffnung? Frei nach Dante, tretet ein und lasst alle Hoffnung fahren oder raten Sie gerade jetzt zur Zuversicht?
Naja, ich versuche ja immer, das von daher zu argumentieren, dass wir ja in der Bundesrepublik auf der Insel der Glückseligkeit nach wie vor leben im Vergleich zu den allermeisten anderen Ländern und Gesellschaften dieser Erde. Und wenn man das Privileg hat, so zu leben, ist es natürlich ein bisschen arrogant, die Hoffnung fahren zu lassen.
Herr Gretlein, in Ihrem Buch lese ich den Satz, Hoffnung hat in der Polykrise der Gegenwart Hochkonjunktur. Man könnte auch eine gegenteilige Entwicklung beobachten, Hoffnungslosigkeit, Angst vor dem Kontrollverlust, Defätismus und einen Boom der Dystopien. Wo sehen Sie eine Konjunktur der Hoffnung?
Ich glaube, dass fast alle Menschen immer irgendwie Hoffnung haben und dass gerade Sorge und Ängsten ja auch Hoffnung hervorrufen. Man hofft zumindest, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie man es befürchtet. Von daher muss man, glaube ich, den Menschen gar nicht raten, dass sie hoffen müssen. Sie machen sowieso. Wir müssen uns eher Gedanken darüber machen, wie man hofft.
Wenn Sie erlauben, möchte ich Sie am Beginn dieser Sendung etwas sehr Persönliches fragen, und zwar Sie alle drei, denn Sie alle haben Situationen erlebt, in denen Hoffnung womöglich wichtig war in Ihrem Leben. Herr Gretlein, bei Ihnen ist im Alter von 27 Jahren Krebs diagnostiziert worden, damals mit wenig Aussicht auf Heilung, heute ist der Krebs besiegt. Wie wichtig war damals Hoffnung für Sie?
Also mir ist die Bedeutung von Hoffnung eher dadurch klar geworden, dass ich sie plötzlich nicht mehr hatte. Also mit 27 schaut man ja ins Leben, hat viel vor und reflektiert irgendwie gar nicht darüber, wie gefährdet, wie fragil dieses Gleichgewicht eigentlich ist. Und dann habe ich diese Diagnose bekommen und die statistische Überlebenschance war in der Tat sehr gering. Also der Zukunftshorizont war plötzlich ausradiert. Und da wurde mir deutlich, wie wichtig diese Hoffnung, wie wichtig diese Entwürfe in die Zukunft davor für mich waren.
Und da war dann die eigene Krankheitserfahrung auch ein Antrieb für das Buch, das Sie jetzt geschrieben haben?
Nee, mich hat eher die Frage interessiert, was Hoffnung eigentlich ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass über Hoffnung in der Gegenwart sehr verschieden gesprochen wird. Auf der einen Seite haben wir Aktivistinnen wie Greta Thunberg, die Hoffnung radikal ablehnen, die das gar nicht wollen. Und auf der anderen Seite haben wir auch Philosophinnen und Philosophen, die in der Hoffnung eine ganz wichtige Ressource in der Gegenwart sehen. Da habe ich mich gefragt, wer hat da eigentlich recht? Was ist Hoffnung und was kann sie heute bewirken?
Wir werden die verschiedenen Seiten der Hoffnung gleich ein bisschen genauer nochmal unter die Lupe nehmen. Herr Welzer, bei Ihnen war es, glaube ich, ein Herzinfarkt, den Sie in Ihrem sehr persönlichen Buch Nachruf auf mich selbst beschrieben haben. Welche Rolle hat Hoffnung damals in Ihrem Leben gespielt?
Ja, ich habe mich das eben schon gefragt und ich glaube, komischerweise gar keine. Mhm. Also bei mir war das Moment der Überraschung völlig überwiegend, wenn man sich an sowas überhaupt zutreffend erinnern kann. Ich war halt völlig überrascht und auch überfordert damit, dass ausgerechnet mir sowas passieren kann. Und in der Situation selber hatte ich eher das Gefühl so einer Befremdung und irgendwie, auch wenn sich das jetzt komisch anhört, eigentlich Interesse. Weil ich war so verwundert darüber, dass man jetzt irgendwie sterben könnte oder ich sterben könnte. Das hat mich aber merkwürdigerweise eher auf so einer neutralen Ebene getroffen, so aus der Abteilung, ach, so ist das.
Interesse, Überraschtheit. Frau Blöser, bei Ihnen war es eine Verlusterfahrung. Sie haben vor Jahren den Tod Ihrer jüngeren Schwester miterleben müssen. Das Hoffen hat Ihrer Familie damals nicht geholfen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, ich erinnere diese Zeit tatsächlich als eine des Auf und Abs von Hoffnungen, also eine Krebserkrankung. Das können sich ja viele Erkrankte nachvollziehen, die dann hofft man auf das Anschlagen einer Therapie, geht natürlich auch mit Angst Hand in Hand. Und irgendwann der Punkt, wo offensichtlich wurde, dass es kein Überleben geben würde, dass diese große Hoffnung auf Heilung, auf Überleben aufgegeben werden muss. Und das erinnere ich schon als ein sehr einschneidendes Moment. Und dieser Moment kam auch nicht gleichzeitig bei meiner Schwester und mir. Also sozusagen, ich hatte die Hoffnung etwas früher aufgegeben als sie. Das war auch sehr schmerzhaft. Und in dieser Situation habe ich mich ganz intensiv gefragt, wann Hoffnung etwas Gutes ist, wann sie zur Illusion wird. Und ob es nicht eben auch gut sein kann, Hoffnung aufzugeben.
Versuchen wir doch erstmal zu klären, was Hoffnung überhaupt ist. Es gibt ja kaum ein Wort, das wir häufiger in Floskeln packen als diesen Begriff. Wir hoffen ständig dies oder jenes. Aber was heißt es eigentlich zu hoffen? Herr Gretlein, was genau ist das? Lässt sich das in 2, 3 Sätzen sagen?
Was die Hoffnung ist? Mhm. Ja, ich glaube, die Hoffnung, die richtet sich auf etwas Gutes in der Zukunft, das man für möglich, aber unverfügbar hält. Und meiner Überzeugung nach ist die Hoffnung ein Weltverhältnis, das in der Offenheit des Menschen zur Zukunft wurzelt, um es ganz kurz zu sagen.
Frau Blöser, wollen Sie das ergänzen oder gehen Sie da mit?
Ja, also das Zukunftsverhältnis, vielleicht würde ich sozusagen die Betonung noch stärker auf ein Verhältnis zur Zukunft setzen als das Verhältnis zur Welt, aber das sind Kleinigkeiten, das Verhältnis zur Zukunft, das uns die Orientierung an der Möglichkeit des Guten ermöglicht. Ja? Mhm. Wir bleiben am Guten orientiert, auch obwohl wir anerkennen, dass das Gute unsicher ist und verfügbar ist.
Mhm. Hoffnung ist ein Weltverhältnis, hat Herr Gretlein eben gesagt, richtet sich auf die Zukunft. Herr Welzer, kann Hoffnung auch eine Art, ich sag mal, Medikament sein oder eine Strategie, um positiv bleiben zu können? Menschen, die harte Schicksalsschläge erfahren haben, sagen ja oft, Hoffnung ist das Einzige, was mir jetzt noch bleibt. Offenbar greift da irgendwie ein Schutzmechanismus, um die Realität ertragen zu können.
Ja, es kommt immer darauf an, worüber man jetzt spricht, ob es ein kollektives, negatives Ereignis ist, von dem ganz viele Menschen betroffen sind, ob es so etwas ist wie die Beispiele, die wir jetzt schon gehört haben. Und bei den Beispielen ist es dann am Ende natürlich auch eine Frage des Individuums und der Persönlichkeit, wie viel Hoffnung man braucht, wie viel Hoffnung man aufbringen kann. Oder ob dann jemand an einer bestimmten Stelle sagt, das schadet mir jetzt eher weiter zu hoffen. Ich konfrontiere mich mit der Realität, auch wenn sie total schlecht ist, dann kann ich sie wenigstens in irgendeiner Weise managen oder bewältigen.
Ist Hoffen und Wünschen eigentlich dasselbe, Herr Gretlein?
Das ist eine spannende Frage. Jede Hoffnung enthält ja einen Wunsch. Man möchte irgendwas, aber umgekehrt ist nicht jede Hoffnung auch ein Wunsch. Wünsche können sich auch auf die Vergangenheit richten. Ich kann beispielsweise sagen, oh, ich wünsche mir, ich hätte das nicht gesagt. Ich kann aber nicht sagen, ich hoffe, ich hätte das nicht gesagt. Und Hoffnungen haben auch immer einen Realitätscheck. Man muss den Gegenstand der Hoffnung für möglich halten. Das ist bei Wünschen nicht so. Ich kann mir beispielsweise wünschen, im Endspiel von Wimbledon zu stehen. Aber wenn ich darauf hoffen würde, hätte ich ein mentales Problem.
Und was, Frau Blöser, unterscheidet den Optimisten vom Hoffenden?
Ja, also für gewöhnlich wird das so unterschieden, dass Optimisten das Gewünschte für wahrscheinlich halten, während man durchaus auf etwas hoffen kann oder vor allem auf etwas hoffen kann, was man für unwahrscheinlich hält. Man würde dann sagen, dass die Hoffnung nicht sehr vernünftig ist oder dass man auf diese Hoffnung nicht sehr bauen sollte. Aber man kann es durchaus hoffen. Man kann es hoffen, weil es eben im Bereich des Möglichen ist. Es ist jetzt nicht naturgesetzlich oder logisch ausgeschlossen. Und man kann durchaus auf etwas hoffen, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist.
Herr Welzer, wie verhält sich das für Sie, Hoffnung und Optimismus und Wünschen? Man könnte ja noch mehr fragen, wann wird Hoffnung zur Illusion?
Also die ursprüngliche Frage war ja die auch nach dem Optimismus im Verhältnis zur Hoffnung. Mhm. Und ich habe mich ja mal mit der Frage beschäftigt, ob Hoffnung auch eine Falle sein kann. Also dass Hoffnung einen davor blockiert oder abhält, Dinge realistisch einzuschätzen und dass man genau aufgrund der Hoffnung vielleicht den falschen Weg einschlägt. Und der Grund ist natürlich psychologisch ziemlich einfach, dass man als Betroffener von einer negativen Entwicklung natürlich hofft, es möge gut ausgehen. So, aber diese Hoffnung, es möge gut ausgehen, verstellt möglicherweise den Blick auf die Faktoren, die dafür sorgen könnten, dass es gut ausgeht. Also es gibt ein horribles historisches Beispiel, das betrifft die verfolgten Juden zur Zeit des Dritten Reiches. Und die haben natürlich mehrheitlich die Hoffnung gehabt, dass das Ganze mehr oder weniger gut ausgeht. Aber wie der wichtigste Forscher in diesem Gebiet, Raoul Hilberg, schon früh rausgearbeitet hat, hat diese Hoffnung natürlich die Realität verstellt. Es hat es sozusagen für unmöglich haltbar gemacht, dass die Deutschen als verfolgende Gesellschaft tatsächlich so weit gehen würden, wie sie es am Ende getan haben. Man hat auf der Grundlage historischer Erfahrung von Verfolgung versucht, das einzuordnen, zu sagen, na, so schlimm wird es nicht kommen, wir kennen das ja schon. Und dann kam etwas historisch ganz Neues und das hat viele sehr unvorbereitet getroffen.
Da würde mich jetzt die Meinung der beiden anderen interessieren. Kann Hoffnung eine Falle sein, weil sie, so habe ich Sie verstanden, Herr Welzer, weil sie die Wirklichkeit verstellt?
Ich finde das eine sehr spannende Frage, die auch nicht ganz neu ist. Also man kann diese Skepsis gegenüber der Hoffnung bis in die Antike zurückverfolgen. Da ist das Verhältnis zur Hoffnung eher ambivalent und ganz viele Autoren identifizieren Hoffnung geradezu mit Illusion und warnen davor. Und Herr Welzer ist natürlich nicht allein. Es gibt viele Aktivistinnen und Aktivisten, die heute eher dieses lähmende Potenzial der Hoffnung beschwören. Ich glaube aber, dass die pragmatische Dimension der Hoffnung vielfältiger ist. Da gibt es nicht nur das Paralysierende, das Lähmende, sondern auch das Motivierende. Und genau, da wäre eine Frage, die ich an Herrn Welzer hätte, ob Sie Hoffnung grundsätzlich dann in der Gegenwart skeptisch sehen oder, wenn das nicht der Fall ist, ob Sie beschreiben können, welche Hoffnung Sie kritisieren, welche Hoffnung Sie eher für hinderlich halten.
Naja, das habe ich ja eben versucht zu sagen. Da kann man historische Beispiele dafür finden oder eben auch runtergebrochen auf den individuellen Fall. Wissen wir ja ein bisschen aus der Sterbebegleitung und so weiter, dass es nicht zwingend gut für die Betroffenen ist, gewissermaßen sich an der Hoffnung festzuhalten, dann von außen auch noch immer die Aufforderung zu bekommen, zu kämpfen, also durchzuhalten, während es vielleicht für die eigene Befindlichkeit besser sein kann, sich damit zu konfrontieren und den Frieden irgendwie mit dem eigenen Tod und dem eigenen Leben zu machen. Also insofern ist dieses ganze Thema Hoffnung natürlich ein hochambivalentes Thema. Und ich würde schon sagen, dass Hoffnung eine Produktivkraft auch ist, selbstverständlich. Also wenn ich an politische Bewegungen denke, deshalb ist jetzt diese Extinction Rebellion und die Klimakleber sind sozusagen eine interessante Erscheinungsform. Aber eigentlich funktioniert eine politische Bewegung natürlich im Vertrauen darauf, dass das, was man erhofft, auch Wirklichkeit werden kann. Also können wir alles anschauen, was es an politischer Bewegung von der Arbeiterbewegung, Frauenbewegung, Schwulenbewegung und so weiter gegeben hat. Die machen ja keinen Sinn, wenn es nicht die produktive Hoffnung gibt, dass man die Verhältnisse verändern kann. Also ich glaube, wie eigentlich alle psychologischen Kategorien haben die eine hohe Ambivalenz.
Sie haben Frage damit beantwortet, Herr Gretlein.
Ja, man könnte natürlich auch Gegenbeispiele nennen jetzt zu den Juden im Nationalsozialismus, sozusagen ein historisches Ereignis, an dem sich die produktive, die motivierende Kraft der Hoffnung sehr klar gezeigt hat, wäre die amerikanische Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren. Also wenn man Reden von Martin Luther King und Weggefährten liest, da spielt Hoffnung eine Riesenrolle und die Missstände heute sind immer noch gravierend, aber die haben ja in den 1960er Jahren wirklich was erreicht und was verändert. Genau, also von daher stimme ich da Herrn Welzer voll und ganz zu, das ist ambivalent. Es gibt da wirklich die beiden Seiten. Ich würde wahrscheinlich Hoffnung nicht so stark im Gegensatz zur Realität rücken. Also ich würde da eher die kognitive Dimension der Hoffnung betonen und sagen, dass man was für möglich und unverfügbar hält. Und das ist sozusagen ein Rädchen, an dem man schrauben kann, wie realistisch man da ist oder wie sehr man sich Illusionen hingibt.
Aber wenn ich da noch einhaken darf, das ist ja genau die kognitive Dimension, spielt ja dann eine Rolle. Wenn ich Hoffnung aufgebe, um jetzt bei diesem historischen Beispiel zu bleiben, und relativ früh feststelle, wir haben hier keine Chance, also lasst uns versuchen, das Land zu verlassen. Das ist ja sozusagen eine kognitive Dimension, die die eigentliche Hoffnung bricht, aber dann paradoxerweise fast zum positiven Ende führt, weil wenn ich die Hoffnung aufrechterhalte und nicht versuche, wegzukommen, dann ist sozusagen das Verhängnis gegeben. Also man hat in beiden Varianten auch diese Dimension.
Ja, ich finde auch, die Ambivalenz der Hoffnung macht sie auch zu so einem, also ist ein Grund, warum sie so ein faszinierendes Phänomen ist und warum, also man kann sich ja auch fragen, was ist eigentlich die Rolle der Philosophie in der ganzen Geschichte? Ist das nicht eher ein psychologisches Thema oder so? Aber gerade da zeigt sich, dass eine wichtige Frage eine normative ist. Also die Frage eben auch, wie wir hoffen sollten oder was gute Formen von Hoffnung sind. Also wir haben sozusagen gesehen, dass Hoffnung in schädlichen Formen vorkommen kann, realitätsverschleiernd wirken kann, oder auch zur Passivität führen kann, aber eben auch wurde hervorgehoben, dass sie motivieren kann. Und das zeigt eben, dass im Grunde die Frage nicht ist, Hoffnung oder nicht, sondern wie sollten wir hoffen und sozusagen welche Formen sollte diese Hoffnung annehmen. Und auch im Beispiel, was Herr Welzer jetzt gerade zum Schluss gebracht hat, denke ich, sieht man ganz, ganz schön, dass da auch nicht, da wurde zwar eine Hoffnung dann aufgegeben, also dass die Situation in Deutschland für die jüdische Bevölkerung sich verbessert, aber an diese Stelle traten ja andere Hoffnungen. Also es ist wiederum nicht so sozusagen, das Aufgeben der Hoffnung bedeutet dann eben Hoffnungslosigkeit, sondern die Frage ist eben dann, auf was kann vernünftigerweise oder sollte gehofft werden.
Also ich habe das Bedürfnis, das ganz kurz zusammenzufassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Hoffnung oder nicht, hoffen oder nicht, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Also nicht jeder Mensch, der hofft, leidet schon an Realitätsverlust. Richtig, Herr Welzer?
Ja, natürlich.
Ja. Sie hören SWR Kultur, das Forum, und da reden wir heute darüber, was Hoffnung bewirken kann, mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer, dem Altphilologen Jonas Gretlein und der Philosophin Claudia Blöser. Hoffnung, für die meisten wahrscheinlich ein positiver Begriff. Wer hofft, ist nicht verzweifelt, sieht eine Perspektive und eine Zukunft. Davon hatten wir es gerade. Und klar, wir hoffen für 2025 auf Frieden in der Ukraine. Wir hoffen, dass die Züge mal wieder pünktlich fahren. 2025 ist von Papst Franziskus für Katholiken zum Heiligen Jahr erklärt worden. Das Motto lautet Pilger der Hoffnung. Herr Gretlein, wie verhalten sich Hoffnung und Religion zueinander?
Also Hoffnung ist keineswegs auf Religion beschränkt. Hoffnung ist sehr viel tiefer verwurzelt. Ich glaube aber, dass in der europäischen oder in der westlichen Geschichte Hoffnung ganz stark religiös geprägt ist. In der Antike, in der paganen Antike war Hoffnung eher ambivalent. Und es wird dann ganz stark positiv aufgeladen im frühen Christentum. Das beginnt dann mit Paulus im Römerbrief. Und die Kirchenväter machen Hoffnung zusammen mit Glaube und Liebe zu einer theologischen Tugend. Und diese Tradition zieht sich bis in die Gegenwart durch, auch wenn sie immer schwächer und vielfach rekonfiguriert worden ist. Von daher spielt Hoffnung für die Religion, glaube ich, eine große Rolle, gerade für die christliche Religion, ist aber kein exklusiv religiöses Phänomen.
Dem würde ich absolut zustimmen. Also zum Beispiel selbst noch bei Kant ist die Hoffnung ja religiös fundiert. Also Kant meint, also die Hoffnung, die Kant interessiert, so auf Vereinbarkeit von Glück und Moral, erfordert noch bei Kant, dass wir an einen Gott glauben, an die Unsterblichkeit der Seele, sodass sozusagen nach dem Tod dann diese Hoffnung erfüllt wird. Das ist selbst also bei dem Aufklärer noch so, aber das hat sich dann eben immer weiter gelöst, auch von diesem religiösen Rahmen. Aber die Frage ist eben, ändert sich nicht der Charakter der Hoffnung fundamental, wenn es keine religiöse Fundierung mehr gibt? Also diese Hoffnung, die auf einem Glauben an Gott basiert, die hat schon eine Qualität von fast schon Sicherheit und Zuversicht, was der Hoffnung, die wo so eine Fundierung fehlt, eben nicht mehr zukommt. Und insofern denke ich, dass sich der Charakter der Hoffnung dann schon stark geändert hat.
Hoffnung, so wie wir sie jetzt ja diskutieren, setzt allgemeines Vertrauen voraus, dass es irgendwie gut wird. Aber wenn wir jetzt auf die Gegenwart schauen, bei vielen scheint dieses Urvertrauen zu schwinden oder gar nicht mehr da zu sein. Damit erklärt sich ja ein Stück weit der Erfolg der Populisten, die lieber die Ängste der Bürger ansprechen als die Kraft der Zuversicht. Donald Trump hat die US-Wahlen mit der Angst gewonnen. Er hat auf die Furcht der Menschen gesetzt, vor Rezession, Inflation, Migration. Und viele Menschen erliegen dieser Versuchung, die Dinge schwarz zu sehen, Herr Welzer. Warum hat es die Hoffnung gerade so schwer?
Naja, da gibt es natürlich jede Menge Faktoren. Ich würde es aber etwas korrigieren, was Sie gerade in Bezug auf Donald Trump gesagt haben. Ich war in den USA und habe mich viel mit Leuten unterhalten. Und die Stimmung damals, insbesondere im ländlichen Raum, war so, dass ich gesagt habe, auf jeden Fall wird Donald Trump Präsident. Also was der politische Journalismus bei uns für gegenteilige Hoffnungen verbreitet hat, das war Quatsch. Aber die Leute haben nicht gesagt, ich habe Angst vor Arbeitslosigkeit oder ich habe Angst, dass es schlechter wird, sondern die haben eigentlich in die Figur Trump etwas projiziert, dass ihr Leben dadurch besser wird. Und das steckt ja auch in dem berühmten Claim Make America Great Again, also etwas, was eher eine konkrete Verbesserung der eigenen Lebensverhältnisse anzielt, wie rational oder irrational es immer sein mag. Aber es ist eigentlich verfehlt zu glauben, auch in der Interpretation der populistischen Bewegung, dass das alles Angst ist, sondern es hat vielmehr damit zu tun, dass dort ein Versprechen von Leuten artikuliert wird und diejenigen, die das Versprechen glauben, bilden eine Gemeinde und man hat das gute Gefühl, zu derselben Gemeinde zu gehören. Das ist eigentlich das Wesen des Populismus. Wir haben sozusagen medial öffentlich eine verkürzte Diskussion. Und selbstverständlich sind Zeiten, die jetzt polykrisenhaft sind und so, Zeiten von totaler Verunsicherung für Menschen. Und wenn man total verunsichert ist, dann ist die Suche nach Hoffnung eine größere. Und die hat dann was damit zu tun, dass man gerne seine Hoffnung oder die Erlösungshoffnung von den Problemen projiziert in irgendwen, der das angeblich kann. Also die Sache ist so etwas komplizierter, als sie gegenwärtig interpretiert wird.
Wird, Herr Gretlein, Hoffnung denn überhaupt wertgeschätzt gerade, wenn ich nur beispielsweise an die Achtsamkeitsbewegung denke? Die empfiehlt uns, sei ganz im Augenblick, blende alles außer dem Moment aus, werde glücklich im Hier und Jetzt. Brauchen wir die Hoffnung nicht mehr?
Ich habe schon den Eindruck, dass Hoffnung gerade in der Polykrise der Gegenwart ganz viel Aufmerksamkeit erfährt. Es gibt ja wirklich eine Flut von Publikationen zur Hoffnung, die sich damit beschäftigt. Spannend finde ich nicht diesen Gegensatz, aber doch dieses sich Reiben mit der Achtsamkeit, die ja eher auf die Gegenwart setzt. Da eröffnet die Hoffnung, glaube ich, einen weiteren Horizont, weil sie immer auch auf die Zukunft gerichtet ist. Und die Hoffnung enthält auch ein Element, was sich etwas beißt mit der Lebensphilosophie. Die Lebensphilosophie geht ja schnell davon aus, dass wir die Autorinnen und die Autoren unseres eigenen Lebens sind, die Regisseure, dass wir das alles selber gestalten können. Und die Hoffnung erinnert uns daran, dass die Zukunft kontingent ist, also dass sie offen ist, dass da auch Dinge passieren können, die nicht unseren Plänen entsprechen, denn die Hoffnung ist ja immer definiert durch das Unverfügbare. Von daher finde ich da die Hoffnung interessanter als die Achtsamkeit.
Ich finde das auch eine ganz spannende Frage, wie dieser Trend zur Achtsamkeit und Leben im Hier und Jetzt zur Hoffnung steht. Und schon der Philosoph Blaise Pascal hat in seinen Pensées darauf hingewiesen, also hat sozusagen die Hoffnung verteufelt, weil er sagte, die Menschen fliehen die einzige der Zeiten, die ihnen wirklich gehört, die Gegenwart, und fliehen sich in das, was schon vorbei ist, in die Vergangenheit oder das, was noch nicht ihnen gehört, in die Zukunft mit der Hoffnung und der Angst. Aber ich denke, man kommt da nicht weit, wenn man diese Zeitbezüge gegeneinander ausspielt, sondern sollte anerkennen, dass Menschen eben zeitliche Wesen sind, die in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben. Das geht sozusagen nicht alles gleichzeitig. Man kann sich nicht gleichzeitig erinnern und hoffen, aber das würde ja auch niemand erwarten. Also das heißt, man sollte es nicht gegeneinander ausspielen. Es ist schon wichtig, im Hier und Jetzt zu leben und nicht zum Beispiel nur in der Zukunft in seinen Hoffnungen. Aber das heißt natürlich nicht, dass Hoffnung an Relevanz verliert.
Mhm. Darf ich noch einen kleinen Aspekt dazu beitragen aus sozialpsychologischer Sicht? Also wenn solche Kategorien und Strategien wie Achtsamkeit auftauchen, dann ist es eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass Achtsamkeit wenig verbreitet ist. Gesellschaften sprechen eigentlich über das, was sie nicht haben. Und wir haben ja eine interessante, auch hier, Dialektik oder Ambivalenz, dass wir natürlich eine extreme Wettbewerbskultur entwickelt haben, die die Eigenschaft hat, Menschen auch mit zu vereinsamen oder als Konkurrenten sich wahrnehmen zu lassen, als Menschen, die Angst haben, zurückzubleiben und sonst was. Und dann kommt wundersamerweise sowas Heimeliges, Schönes wie Achtsamkeit. Und dann sei doch bitte achtsam und sonst was, während man schon in der Schule gelernt hat, bitte sei nicht achtsam, sondern mach deinen Klassenkameraden fertig, übertreffe ihn. Also mir ist es ganz wichtig, dass man diesen absichtsvollen Konjunkturbegriffen wie Achtsamkeit mit großer Skepsis begegnet, weil da steckt immer ein ideologisches Moment dahinter.
Ist das jetzt ein Plädoyer für den harten Wettbewerb?
Nee, das
oder
ist ein
Plädoyer. Wie soll ich das verstehen?
Es ist ein Plädoyer, Reklamebegriffen zu misstrauen. Genauso wie wir ja, und da wären wir dann wiederum bei der Klimabewegung oder so, wo man dann dem großen Klimabewusstsein und Klimakanzlern oder dem großen Begriff der Nachhaltigkeit bitte mit höchstem Misstrauen begegnen sollte, weil je mehr von Nachhaltigkeit die Rede ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht in einer nicht nachhaltigen Kultur lebt.
Vielleicht könnte man zum Verhältnis von Gegenwartsbezug und Hoffnung auch noch hinzufügen, dass ein aufmerksamer Gegenwartsbezug ja auch für das gute, gelungene Hoffen ja essentiell ist. Wir sprachen ja vorhin davon, dass es eben schädliche Formen von Hoffnung gibt, die auf Illusionen beruhen, auf falschen Einschätzungen der Realität. Und das weist ja darauf hin, dass man sich auch die Gegenwart ganz genau anschauen muss, welche Möglichkeiten da eigentlich angelegt sind. Also selbst für den Zukunftsbezug ist, denke ich, ein aufmerksamer Gegenwartsbezug unerlässlich.
Genau, also um zu identifizieren, was sind denn eigentlich die Chancen des Gelingens? Ja, also es ist ja auch ein schöner Begriff, der irgendwie mit Hoffnung verwandt ist. Das Vertrauen darauf, dass etwas, worauf ich hoffe, auch gelingen kann. Und das macht Hoffnung meines Erachtens nach zu einer Produktivkraft.
Nach allem, was wir jetzt gerade schon diskutiert haben, von der Achtsamkeitsbewegung zur Lebenskunst und so weiter, wer, Herr Gretlein, außer den Religionen sind denn heute die Anwälte der Hoffnung?
Ja, ich denke beispielsweise an Michelle Obama beim Parteitag der Demokraten in Chicago, als Kamala Harris gekürt wurde zur Kandidatin. Da hat sich Michelle Obama bewusst zurückgewandt zur Kampagne von Barack Obama 2008 und hat gesagt, Hope is making a comeback. Also da hat Hoffnung eine große Rolle gespielt und da wurde eine ganz große Tradition auch aufgemacht, die ja bis in die Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre zurückreicht.
Womit ich dann plötzlich bei dem Punkt wäre zu sagen, Hoffnung ist eine Falle, weil das Ding ist ja in die Hose gegangen aus der Sicht der Demokraten. Es ist ja wirklich dann ein total interessantes Beispiel, weil genau diese Ambivalenz da drin steckt.
Ja, aber nur weil eine Hoffnung sich nicht erfüllt hat, kann man, glaube ich, die Hoffnung nicht verdammen. Dadurch ist Hoffnung ja gerade definiert. Es ist eben nicht das sichere Vertrauen, dass etwas eintritt, sondern die Hoffnung richtet sich auf eine offene Zukunft und kann einem Kraft geben. Hat es, glaube ich, in dem Moment auch. Da haben die Demokraten ja wirklich Aufwind gespürt, ohne dass notwendigerweise das eintritt, was man sich wünscht.
Aha, da ist also ein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen, würden Sie eher sagen, Herr Gretlein.
Nee, ist auch eine Hoffnung nicht in Erfüllung gegangen, aber trotzdem hat die Hoffnung vielen Menschen zu dem Zeitpunkt in den USA Kraft gegeben, um sich nochmal aufzubäumen und alle Kraft in den Wahlkampf zu werfen und zu versuchen, das Ding zu drehen, auch wenn es nicht geklappt hat am Ende.
Herr Welzer, Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie sind eher ein Hoffnungsskeptiker. Von Ihnen ist mir der schöne Begriff begegnet, einer hoffnungsbasierten Realitätsuntüchtigkeit. Ja. Ihre Forderung deshalb, die Hoffnung gehört suspendiert.
Nein. Ich neige ja überhaupt nicht dazu, immer aus irgendwelchen Analysen gleich Forderungen abzuleiten. Das sind wir ja gar nicht. Wir sind ja sozusagen irgendwie Kommentatoren von Geschichte und Gegenwart und Ereignissen. Aber wenn man jetzt bei diesem aktuellen Beispiel, was Herr Gretan aufgerufen hat, bleibt, ist der Punkt ja wirklich ein total interessanter. Weil man könnte natürlich sagen, dass gerade durch den Hoffnungsmove, den Kamala Harris für die Demokraten gebracht hat, die Demokraten desto weniger verstanden haben, was die Leute in der normalen Bevölkerung in den USA wollen und wofür sie am Ende votieren würden. Die haben sich gewissermaßen selber, und wir hatten in Deutschland mal einen vergleichbaren Fall, mit ihrer Hoffnung, dass jetzt eine große Wende im Wahlkampf eingetreten ist, die Sicht auf die Realität verstellt. Man kann sich erinnern an Martin Schulz, der mal vor der SPD als Kanzlerkandidat nominiert wurde mit 100% und größter Euphorie, jetzt geht's los. Also die SPD war dann sozusagen sehr hoffnungsstark und hat das schlechteste Ergebnis bis dahin in ihrer Geschichte eingefahren. Das heißt, gerade in diesen Feldern kann man sehr schön sehen, wie eine kollektiv sich selbst verstärkende Hoffnung dafür sorgt, dass man genau das Falsche tut. Und das ist sozusagen der Punkt. Ich würde aber, um das zu betonen, daraus jetzt nicht ableiten, ich verdamme die Hoffnung und so weiter und fordere die Menschen auf, bitte jetzt nicht mehr zu hoffen, sondern man muss schon die Dinge eben genau in dieser Ambivalenz betrachten.
Also ich finde die Beobachtung von Herrn Welzer jetzt sehr eindrücklich und mir leuchtet das Argument auch ein, dass es durchaus Situationen gab und gibt, in denen die Hoffnung Menschen davon abbringt, sich mit der Realität in der angemessenen Weise auseinanderzusetzen. Das ist aber, glaube ich, nicht notwendigerweise mit der Hoffnung gegeben. Man kann ja auch, wenn man hofft, das gerade zum Anlass nehmen, sich nochmal intensiver mit der Realität auseinanderzusetzen und dann auf der Grundlage zu handeln. Also ich glaube, dass die Verbindung zwischen Hoffnung und Realität sehr verschieden gestaltet werden kann und dass dieses Realitätsferne nicht notwendigerweise in der Hoffnung angelegt ist.
Ja, stimme ich zu.
Frau Blöser, jetzt Sie.
Ja, ich wollte nur noch einmal den Gedanken unterstreichen, dass jetzt eine Hoffnung enttäuscht wurde, heißt eben, mit dieser Enttäuschung muss man auch in produktiver Weise umgehen können, damit es gut weitergeht in der Zukunft und sich zum Beispiel davon jetzt nicht so niederschmettern lassen, dass es dann in Verzweiflung umschlägt. Also dann lägen Hoffnung und Verzweiflung eben sehr nah beieinander und der gelungene Umgang mit Enttäuschung gehört sozusagen zum gelungenen Prozess des Hoffens auch dazu. Und man muss dann sozusagen überlegen, worauf sollten sich die Hoffnungen jetzt als nächstes richten. Und wenn wir dran denken, dass Hoffnung eben eine Orientierung am Guten ist unter Bedingungen der Unsicherheit oder Unverfügbarkeit, dann muss man sich eben immer wieder neu die Frage stellen oder Parteien zum Beispiel, was das Gute ist, die Form des Guten, an der sich jetzt Hoffnungen orientieren können.
Da werden Sie jetzt widersprechen, Herr Gretlein, oder? Also wenn Frau Blöser sagt, Hoffnung richtet sich an das Gute, hat Hoffnung eine moralische Komponente? Ich kann doch auch das Schlechte erhoffen, oder nicht?
Ja und nein, das hängt jetzt von der Perspektive ab. Phänomenologisch würde ich sagen, richtet sich Hoffnung immer auf das subjektiv empfundene Gute. Und das kann objektiv betrachtet natürlich auch schlecht sein. Um ein krasses Beispiel zu geben, der Terrorist hofft, dass er möglichst viele Menschen mit in den Tod reißt. Das ist jetzt subjektiv für ihn gut, während die anderen Menschen das eher als schlecht beurteilen werden.
Herr Welzer, ist Hoffnung eigentlich konservativ oder progressiv?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, weder noch. Eigentlich kann sie in einem totalen Sinne nicht konservativ sein, weil sie ja über das Bestehende, das Gegebene hinausweist, rein logisch betrachtet. Also ich finde es eigentlich, wahrscheinlich passt das gar nicht zu der Kategorie Hoffnung, diese Frage.
Kann Hoffnung nicht einfach auch wieder beides sein? Also es gibt ja eben auch Hoffnungen auf das Fortbestehen des Gegebenen, ja, dessen, was schon traditionell für gut gehalten wurde. Also es gibt doch konservative Hoffnungen und es gibt sicherlich auch revolutionäre Hoffnungen, die auf die Verbesserung und auf was ganz Neues hoffen. Ich denke, da ist es auch so, man kann nicht die eine Art von Objekten der Hoffnung zuordnen und die andere Art nicht.
Ja, ja, das ist schon richtig. Aber deshalb glaube ich, Hoffnung kann ja auch nicht alles erfüllen oder auf alles gewissermaßen angewendet werden. Ich würde gerne, wenn es gestattet ist, noch eigentlich eine Frage in die Gegenwart zu stellen. Vielleicht sogar auch in die Runde. Was gibt Ihnen, die wir hier diskutieren, denn Anlass, ganz konkret in einer Gegenwart, die von Polykrisen und so weiter geplagt ist, selber zu hoffen? Das würde mich mal interessieren.
Das ist natürlich eine sehr persönliche Frage. Klar. Um der persönlichen Frage jetzt erstmal auszuweichen, ich ducke mich da weg, finde ich interessant diese kognitive Dissonanz, die es ja im Moment gibt, dass viele Menschen, wenn sie zur gesellschaftlichen Zukunft befragt werden, sehr pessimistisch sind und sagen, da ist wenig Gutes zu erwarten, haben wir keine Hoffnung. Dass sie aber, wenn sie sich äußern über ihr eigenes Leben, dann doch sehr hoffnungsvoll sind. Das finde ich ganz interessant. Was mir ganz persönlich Hoffnung gibt, sind meine Töchter, sind meine Kinder. Und das kann ich jetzt gar nicht rational begründen, aber das ist einfach diese Lebensfreude, diese offene Zukunft, die die Kinder haben. Die haben ja auch einfach noch wesentlich mehr Zeit als wir vor uns. Die haben einen anderen Zukunftshorizont.
Ich kenne das auch. Ich habe einen Sohn, diese Frische der Kinder, die überträgt sich auch oft auf mich und gibt mir Hoffnung. Das hat natürlich dann wenig Bezug jetzt zur allgemeinen Weltlage, zum Krieg in der Ukraine oder so. Aber wenn es jetzt um so etwas wie ein grundsätzlich hoffnungsvoller Blick in die Zukunft ist, dann sind das schon auch oft ganz einfach die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die Menschen, die vermitteln, dass auch wenn etwas schlecht läuft, das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Also im Grunde die Möglichkeit eines guten Ausgangs offen halten, ohne dabei so zum ganz plumpen positiven Denken so aufzurufen. Ja, so siehst doch mal positiv, das hilft meistens nicht. Aber die mir glaubhaft vermitteln und das ausstrahlen, dass es Möglichkeiten gibt, dass wir auch gemeinsam nach Möglichkeiten suchen können.
Darf ich das nutzen, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob Hoffnung eher konservativ oder progressiv ist? Und mir leuchten die Argumente, die Herr Welzer und Frau Blöser gesagt haben, voll und ganz ein, dass Hoffnung sich auf alles Mögliche richten kann. Ich glaube aber schon, dass Hoffnung, das klang bei Herrn Welzer ja auch an, eine Affinität eher zum Emanzipatorischen hat, weil Hoffnung hat ja was Kontrafaktisches. Es gibt diesen Spezialfall, dass Hoffnung sich darauf richtet, dass alles so bleibt, wie es ist, aber meistens richtet sie sich ja doch gegen irgendwas in der Gegenwart, möchte etwas anders haben. Und da sehe ich schon eine Affinität der Hoffnung eher zu einer emanzipatorischen Politik.
Es gibt ja noch, wenn ich das ergänzen darf, auch zu dem, was Sie beide jetzt gesagt haben, es ist ja nicht zufällig, dass Sie beide auf die Kinder zu sprechen gekommen sind. Ich bin ja kein Philosoph, aber würde trotzdem wagen, Hannah Arendt ins Spiel zu bringen. Die Kategorie der Natalität. Also bei Hannah Arendt ist es ja so, dass die zentrale Kategorie des menschlichen Lebens tatsächlich ist, dass ständig etwas Neues in die Welt kommt, nämlich die kleinen Menschen, die dazukommen, also die geboren werden. Und die Kategorie des Geborenwerdens spielt ja eine ganz große Rolle, denke ich auch dafür, dass damit dann Hoffnung in die Welt kommt, dass damit Hoffnung verbunden wird, aber durch die Kinder, die dazukommen, eben auch verkörpert wird. Und insofern ist es ja eigentlich wahrscheinlich die zentrale Quelle von Hoffnung, ist tatsächlich, dass immer etwas Neues bei den Menschen noch dazukommt, oder?
Herr Gretlein, Sie haben eine Geschichte der Zuversicht von der Antike bis zum Klimawandel geschrieben und allein dem Klimawandel ist ein langes, letztes Kapitel gewidmet. Hoffen im Anthropozän, fragen Sie, in einem neuen Zeitalter, in dem, Zitat, der Mensch zum gewichtigsten Einfluss auf die Bio-, Geo- und Atmosphäre geworden ist. Was bedeutet das für das Hoffen?
Das Hoffen wird in der Gegenwart im Anthropozän, glaube ich, vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Bereits das 20. Jahrhundert war sowas wie ein Stresstest für die Hoffnung. Herr Welzer hat ja gesprochen über das Konzentrationslager. Konnte man da noch hoffen? War es da gut? Und in der Gegenwart ist es noch nicht so sehr das Problem in der Gegenwart, sondern dass die Zukunft bedroht ist. Und gerade weil die Zukunft ja so wichtig ist, Claudia Blöser hat das ja betont, ist das eine besondere Herausforderung für die Hoffnung. Wie kann sich Hoffen noch gestalten, wenn die Zukunft grundlegend in Frage gestellt wird? Führt das dazu, dass die Hoffnungen dann einfach kleiner werden, sich zusammenziehen? Das wäre so eine Richtung, in die man da gehen kann.
Herr Welzer, welche Rolle kann die Hoffnung spielen?
Naja, die Hoffnung kann dann eine sehr große Rolle spielen, wenn sie zu handeln motiviert und am besten auch zu handeln motiviert, was realitätsangemessen ist. Die ganze Rede vom Anthropozän und der Art und Weise, wie man jetzt das Problem bewältigen kann, CO2 vermeiden und so weiter, hat ja auch eine ideologische Komponente. Ich halte den Begriff des Anthropozäns für grundfalsch, weil der ja suggeriert, es ist der Mensch, der jetzt das Verhängnis anrichtet. Aber es ist keineswegs der Mensch, sondern die Menschen haben ja 200.000 Jahre in ganz gutem Umgang mit den natürlichen Bedingungen existiert. Es ist ja etwas, was in den letzten 200 Jahren in die Welt gekommen ist, nämlich eine bestimmte Form der Nutzung fossiler Energien zu kapitalistischen Zwecken. Und diese Form der Nutzung hat sich über den ganzen Planeten verbreitet und das macht diese Zerstörungswirkung aus. Insofern würde ich immer vom Knetozän oder vom Kapitalozän sprechen. Und wenn man jetzt Hoffnung damit verbinden will, wie man da wieder rauskommt, dann ist es in der Tat, dass wir unsere Form des Wirtschaftens politisch verändern müssen und auch die Art und Weise, welches Naturverhältnis wir in dieser Form von Ökonomie pflegen, das muss verändert werden. Das heißt, es ist hier gar nichts Anthropologisches, sondern es ist eine strikt politische Frage, die aber füglich vermieden wird, weil man die Verhältnisse ja nicht verändern möchte.
Frau Blöser, Kant hat gefragt, was kann ich hoffen? Müssen wir heute anders fragen, darf ich überhaupt noch hoffen? Greta Thunberg, an die Politik gerichtet, hat gesagt, ich will nicht, dass ihr hofft. Ich will, dass ihr jeden Tag Angst habt. Das hat sie natürlich deswegen gesagt, weil sie damit meinte, ihr sollt jetzt und heute handeln und nicht eure Zeit verschwenden, indem ihr euch vertrösten lasst in irgendeine Zukunft, die nicht realistisch ist.
Genau, also Kant hat tatsächlich gefragt, was darf ich hoffen? Und er hat die Frage auch noch einmal anders formuliert, nämlich, wenn ich tue, was ich soll, was darf ich dann hoffen? Also er hat schon vorausgesetzt, dass man das tut, was man soll. Und das ist ganz interessant, weil wir haben jetzt öfter davon gesprochen, dass Hoffnung Handeln motivieren kann. Und das stimmt wohl auch. Aber Kant betont nochmal die umgekehrte Reihenfolge sozusagen, die umgekehrte Abhängigkeit, nämlich, dass wir auch handeln müssen, um hoffen zu dürfen. Ja? Und da wäre Greta Thunberg ganz d'accord, weil Greta Thunberg eben dieses Handeln in den Vordergrund stellt und dann eben sie meint, dass Angst sozusagen der bessere Motivator wäre. Wir haben darüber ja auch gesprochen, dass Hoffnung zur Passivität verleiten kann. Und Thunberg meint eben, dass es mit der Panik anders steht. Da kann man sicher auch drüber diskutieren, denn auch Panik kann ja auch lähmen. Aber das Wichtige ist eben, dass es ihr auf das Handeln ankommt. Und ich denke, da ist sie mit Kant einer Meinung. Man muss erst einmal tun, was man soll. Und dann darf man auch hoffen. Also wir sollten vielleicht auch diese Blickrichtung einmal umdrehen.
Krisen, Kriege, Klimawandel, was Hoffnung bewirken kann, das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Und es haben diskutiert der Sozialpsychologe Harald Welzer, die Philosophin Claudia Blöser von der Uni Köln und Jonas Gretlein, er lehrt klassische Philologie an der Uni Tübingen. Sein Buch Hoffnung, eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel, ist im CH Beck Verlag erschienen. Danke für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch.